Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zu den Fällen sexueller Ausbeutung von Kindern an Jesuiten und anderen kirchlichen Schulen, nicht nur in unserem Nachbarland. Eine Krisensitzung im Vatikan zwischen Papst und irischen Bischöfen endete am Dienstag mit verhaltenen Tönen, während das Problem in Deutschland gerade erst erkannt wird. Über 100 Betroffene haben sich allein diese Woche bei der Berliner Anwältin gemeldet, die im Auftrag des Deutschen Jesuitenordens die Übergriffe an Schülerinnen und Schülern durch Jesuitenkollegen untersucht. Das Eis des Schweigens scheint gebrochen. Meine Kollegin Judith Wipfler hat darüber mit der Pädagogin und Radioschaffenden Cornelia Kasis besprochen, die sich bereits seit den 80er Jahren mit sexueller Ausbeutung von Kindern beschäftigt und auch darüber publiziert hat.
Cornelia Kasis, Sie haben als eine der ersten Pädagoginnen in der Schweiz öffentlich über sexuelle Ausbeutung von Kindern gesprochen, das öffentlich problematisiert, hier am Radio, aber auch in einem Buch. Dem Schweigen ein Ende hieß dieses Buch, das tatsächlich auch das Schweigen dann selber gebrochen hat. Genau das passiert jetzt ja irgendwie wieder. Nun haben wir wieder viele Menschen, die ihr Schweigen brechen. Über 100 Menschen haben sich in den letzten Tagen bei dieser Anwältin in Berlin nur gemeldet. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, wird gesagt. Warum kommen diese Menschen erst jetzt dazu, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und diese Anwältin anzurufen?
Judith Wipfler, Sie haben recht. Das Schweigen ist eine ganz komplexe Geschichte. Und ich sage jetzt mal drei Gründe. Es gibt sicher mehrere. Erstens ist es immer mit Isolation verbunden, diese sexuelle Ausbeutung. Das heißt, jeder und jede kann sich vorstellen, ich war das einzige Kind, dem das passiert ist an der Schule. Und nun plötzlich zu erleben, das war ein Phänomen, das war eine Wiederholungstat, wirkt entlastend, erleichtert und behebt. Und das ist der zweite Grund, die Opfer von diesem ganz schweren Schuld- und Schamgefühl, das immer mit dieser Betroffenheit zu tun hat. Ein dritter Grund ist der Überlebensmechanismus. Sexuelle Ausbeutung, sexueller Missbrauch, wie man in Deutschland sagt, ist wirklich eine schwere Traumatisierung. Und im Sinne des Überlebens wird es schlicht oft einfach weggetan, verdrängt und vergessen.
Nochmal zurück zu den Kindern, die hier nun eine Ausbeutung erlebt haben. Ausgerechnet von Padres, also von ihren geistlichen Vätern oder von Fratres, von ihren Brüdern. Was passiert da speziell anders nochmal als bei einem Fußballtrainer zum Beispiel?
Erstens mal bricht so ein ganzes System von guter Vaterschaft, von möglicher guter Vaterschaft ab. Also der Glaube an einen guten Gott, der Glaube an einen gütigen Vater, der Glaube an das Richtige fällt weg, weil ja ein Vertreter dieses, von diesem allem gerade das Unrichtige tut. Es fällt also ein ganzes System weg. Es ist nicht nur eine Verletzung durch einen spezifischen Menschen, wo quasi noch der Ausweg bleibt. Es gibt aber noch die guten Väter und es gibt die richtigen Männer, die auf mich aufpassen. Das ist das eine. Und das andere ist etwas, was wir kennen von betroffenen Jungen, und es sind ja früher vor allem Jungen in diesen Schulen gewesen, ist, dass zu den bekannten Schädigungen noch eine massive Verunsicherung in der sexuellen Identität passiert. Also wenn mir das als Junge passiert durch einen Mann, dann ist es ein Zeichen, dass ich kein richtiger Junge bin.
Ich möchte nochmal zurück auf den Glauben, also gerade auch an den Gottvater, der in jedem unser Vater ja auch angesprochen, angebetet wird. Geht der Glauben dann automatisch verloren oder können die Kinder sich eine andere Gottesvorstellung entwickeln?
Es ist sehr individuell verschieden. Die Gefahr, dass die ganze Glaubwürdigkeit, das ganze Vertrauen in eine Welt, die Gerechtigkeit kennt, wegbricht, ist sehr groß. Aber wir wissen gleichzeitig aus der Resilienzforschung, dass die Seele glücklicherweise eine sehr resistente Geschichte hat und Resistenzmöglichkeiten hat. Und Kinder suchen nach Überlebensmechanismen. Sie suchen nach Ankern, auch wenn es ganz schlimm und dick kommt.
Das könnten dann ja auch andere Padres oder Fratres zum Beispiel dann sein, die genau dieses Gute, sage ich mal plakativ, dann verkörpern würden.
Also es ist zu hoffen, aber die Gefahr besteht schon, dass das ganze System wegbricht.
Immer wieder kritisiert, gerade an diesen Ordensschulen der römisch-katholischen Kirche wird ja auch dieses Klima der Verschwiegenheit, wir haben über das Schweigen und die fatale Dynamik des Schweigens jetzt ja auch schon gesprochen, und Loyalität, Verschwiegenheit, absoluter Gehorsam, das sind ja eben auch Werte, die in den Orden wichtig sind und die ja auch ein gewisses Klima dann schaffen. Glauben Sie, dass genau dieses Klima etwas dazu beiträgt, dass solche Orte wie schon prädestiniert sind dafür, dass dort sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen und Schutzbefohlenen überhaupt stattfinden kann?
Ja, das glaube ich wohl. Das muss jetzt nicht unbedingt eine katholische Institution sein, aber man kann sicher sagen, überall dort, wo Gefühle kein Thema sind, überall dort, wo Hierarchisierung ein großes Thema ist, überall dort, wo große Machtasymmetrie ist, überall dort, wo es sehr patriarchal zu und her geht, und das passiert ja in der Kirche, da ist das Risiko sicher größer als in einem Klima, wo Kinder als demokratische Partner mit andersartiger Weltsicht geachtet werden, wo sehr auf ihre Gefühle geachtet wird und wo nicht so sehr darauf geachtet wird, worauf sie hin zu erziehen sind, wenn's nötig ist, mit aller Macht.
Kurz gesagt, an weniger autoritären Schulen kommt weniger sexuelle Ausbeutung vor?
Ich finde, das ganze Thema wird überhaupt übersexualisiert verstanden. Es ist vor allem eine Machtasymmetrie-Geschichte. Man kann wirklich sagen, je steiler die Machtasymmetrie ist zwischen Kind und Erwachsenen, desto größer ist das Ausbeutungsrisiko.
Es gab jetzt einen Bischof in Deutschland, der Bischof Mixa, der hat ausgerufen, Schuld an diesen Fällen von sexueller Ausbeutung sei die sexuelle Revolution, sei eine Sexualisierung in den Gesellschaften hier bei uns, des Westens, und das sei Schuld. Also das wäre dann Ihrer Meinung nach vollkommen daneben.
Ja, ziemlich daneben. Vollkommen ignorant, auch in Bezug auf all die Forschung, all das Wissen, das in dem Feld ist. Es suggeriert ja auch, dass eigentlich die Schülerinnen und Schüler in den kirchlichen Heimen und Schulen verführerisch wirken und dann irgendwie sexualisiert auf ihre Lehrerinnen und Lehrer zugehen. Das mag sein, das dürfen sie, so viel sie wollen. Es schlägt aber, um mal dialektsprachlich zu reden, keine Geiß weg, dass immer die Verantwortung beim Erwachsenen liegt. Ganz gleich, was die Kinder tun, wie sie sprechen, wie sie gekleidet sind, was sie genau von sich geben. Die Verantwortung für die Grenzziehung liegt immer beim Erwachsenen. Und dieser Vorstellung, dass das mit der Übersexualisierung unsere Gesellschaft zu tun hat, hängt auch irgendwie an, es hätte es früher nicht gegeben. Wir wissen aber leider Gottes, dass es in allen Kulturen, die patriarchal und hierarchisch strukturiert sind, sexuelle Ausbeutung gab. Die große zivilisatorische Errungenschaft besteht darin, dass man beginnt, darüber zu reden, beginnt, darüber zu forschen und beginnt, den Kindern zu glauben, die so etwas erzählen.
Cornelia Cassis, befragt von Judith Wipfler. Morgen will der Präsident der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Zollitsch, an einer Medienkonferenz zu den Übergriffen Stellung nehmen. Wie kam der Mensch zur Religion? Diese Frage sorgt zurzeit für einen akademischen Glaubenskrieg zwischen Anthropologen und Evolutionsforschenden. Sie sind uneins über den Ursprung der Religion und darüber, welchen Nutzen sie in der langen Entwicklungsgeschichte des Menschen hatte. Ein neues Buch und aktuelle Forschungsartikel zeigen, wo der Streitpunkt liegt. Hören Sie den Beitrag von Katharina Boxler.
Am Anfang war, ja, was war denn da? Welche Sprünge machte die Evolution, bis der Mensch das Glauben lernte? Das ist die Frage, die die Wissenschaftler umtreibt, unter ihnen Eckhard Voland. Der Evolutionsbiologe an der Universität Gießen hat eben ein Buch zum Thema herausgegeben.
Das ist letztlich eine akademische Diskussion, denn in einem Punkt sind sich die Vertreter beider Seiten im Großen und Ganzen einig, nämlich dass religiöse Lebenspraxis mit biologischer Nützlichkeit einhergeht.
Religionen erleichtern Menschen das Überleben. Sie stiften Identität und fördern die Kooperation. Sie stärken das Vertrauen in die eigene Gruppe, lassen uns fertig werden mit Schicksalsschlägen, mit Tod, Angst und Verlust und schaffen damit, in den Worten der Evolutionstheorie, einen Überlebensvorteil. Doch auf welchem Weg kam der Mensch zur Religiosität? Auf direktem, sagen die einen Wissenschaftler. auf Umwegen, behaupten die anderen. Zur Umwegfraktion gehört Mark Hauser. In seinem aktuellen Übersichtsartikel in der Zeitschrift Trends in Cognitive Sciences trägt der Evolutionsforscher an der Harvard-Universität die Argumentationslinien der beiden Schulen zusammen und bleibt bei seiner Meinung. Religionen sind eine Begleiterscheinung der Evolution, ein Nebenprodukt grundsätzlicherer Fähigkeiten.
The byproduct view, which is an alternative, is that the origins of religion can be traced to psychological abilities that emerged for reasons having nothing to do with religion, but then were used by religion.
Menschen übten sich seit Urzeiten in Vorsicht. Das menschliche Gehirn verfüge über eine ganze Reihe an Schutzmechanismen, die vor Gefahren schützen. Neuronale Netzwerke führten zu vorsichtigem und damit das Überleben sicherndem Verhalten. Waschen schütze vor Krankheiten, das automatische Absuchen der Umgebung vor Feinden. Denn jedes Rascheln im Gebüsch könnte von einem Feind stammen. Dieses tief verankerte Sicherheitsbedürfnis bringe den Menschen noch heute dazu, Vorfälle in seiner Umgebung einem Auslöser, einem Verursacher zuzuordnen, die Frage nach dem Warum eines Phänomens, eines Ereignisses zu beantworten. Das, sagt Mark Hauser, lasse sich schon bei kleinen Kindern gut beobachten.
For example, our belief in gods and agency and supernatural can be traced to capacities that you see even in young children, that we tend to attribute animacy and agency to all sorts of things in the world that clearly are not.
Bei Phänomenen oder Ereignissen, deren Verursacher nicht ersichtlich ist, habe der Mensch im Verlauf seiner Entwicklung begonnen, übernatürliche Akteure, Geister oder Götter als Verursacher zu vermuten. So seien die Religionen sozusagen als Nebenprodukt des menschlichen Sicherheitsbedürfnisses entstanden, argumentiert Harvard-Professor Mark Hauser und mit ihm die meisten Evolutionsforscher, die sich mit Religion beschäftigen. Doch gibt es eine kleine, wenn auch standhafte Minderheit unter den Evolutionsforschern, die diese Meinung nicht teilt. Religion sei nicht einfach eine zufällige, nützliche Begleiterscheinung. Sie sei vielmehr ein Phänomen, das der Menschheit ganz direkt die optimale Anpassung, eine Adaption an ihre Umgebung ermöglicht und damit einen unmittelbaren Überlebensvorteil verschafft habe, sagt etwa Richard Sausses, Anthropologe an der Universität Connecticut. Religion fördere den Zusammenhalt und das Vertrauen auch unter Individuen, die nicht miteinander verwandt seien. Davon, so Richard Sausses, profitierten der Einzelne und die Gruppe. Denn die religiöse Verbundenheit mache Kooperation erst möglich, vom Teilen der Nahrung bis zur kriegerischen Verteidigung.
Consequently, individuals and groups will benefit from that increased cohesiveness through increased ability to cooperate in activities ranging from food sharing to warfare and defense.
Die Frage ist also, ob die Religion die Grundlage für die Entwicklung von Kooperation unter den Menschen war oder ob die Religion die speziell menschliche Form von Zusammenhalt und Vertrauen lediglich erleichterte. Doch egal, zu welchem der beiden Lager sich die Wissenschaftler zählen, egal, wie heftig sie sich streiten, sie alle sind überzeugt, die Fähigkeit zu glauben ist eine natürliche, angeborene Eigenschaft und Religion ist ein unschlagbares Überlebenskonzept.
Katharina Boxler. Diese Sendung als Podcast und Buchhinweise zum Thema finden Sie auf der Internetseite drs2.ch. Und damit kommen wir zu weiteren Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen, heute von und mit Judith Wipfler.
Stoppt den unfairen Handel. Unter diesem Motto startet die diesjährige ökumenische Fastenaktion von Brot für alle, Hex und Partnersein. In zahlreichen Gottesdiensten und Aktionen machen die kirchlichen Hilfswerke auf die Ausbeutung von Menschen in Entwicklungsländern aufmerksam. Der Hunger resultiere direkt aus dem unfairen Handel, sagen die Hilfswerke. Jährlich würden diese Länder 700 Milliarden Dollar verlieren, weil sie unfairen Handelsbedingungen ausgesetzt seien. Die Hilfswerke unterstützen darum lokale Netzwerke für eine regionale Vermarktung von Agrarprodukten, damit die Nahrung im Land und bei den Menschen bleibt. Musik. Zum heutigen Sonntag der Orthodoxie rief der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., die orthodoxen Kirchen auf, sich nicht zu verschließen. Vielmehr sollten sie einander und auch anderen Kirchen in ökumenischer Offenheit begegnen. Gegenwärtig werde der zwischenkirchliche Dialog von einigen Orthodoxen fanatisch in Frage gestellt, meint das Ehrenoberhaupt der Ostkirchen. Bartholomäus warnt davor, sich abzuschotten. Die Orthodoxen sollten den Dialog nicht fürchten, denn die Wahrheit müsse keine Angst haben. Die Adventisten und Siebentags-Adventisten starten eine Kampagne gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen. End it now, sag Nein zur Gewalt an Frauen, titelt die Aufklärungsaktion. Sie findet in 200 Ländern statt und auch die Schweizer Siebentags-Adventisten wirken mit. Im Zentrum steht eine Unterschriftensammlung, die in einen Appell an die UNO münden soll, sich des Problems aktiver anzunehmen. Jede dritte Frau sei Opfer geschlechtsspezifischer Unterdrückung und Gewalt, schreiben die Adventisten. Am Filmfestival Berlinale wurde der 25. Friedensfilmpreis vergeben. Son of Babylon heißt das diesjährig prämierte Werk von Mohammed al-Daraji. Der Film erzählt von einem kurdischen Jungen aus dem Nordirak, der in den Kriegswirren nach seinem Vater sucht und dabei von seiner Oma begleitet wird. Die Jury begründet ihre Wahl so, Zitat, ein Film über Schuld, Wahrheit, Reue und Vergebung und über die Stärke der Großmütter, die die ganze Welt in ihren Händen halten.
Judith Wipfler mit den Kurzmeldungen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.